1 am Vormittag mit Andreas Maurer,
der Sie recht herzlich begrüßt. Wie geht's Ihnen an diesem Dienstagvormittag? Wir wollen das wissen, oder besser der ORF. Wie lebt, denkt und fühlt Österreich, heißt die große ORF-Umfrage 2026 zum aktuellen Meinungsklima. Mit alltagsrelevanten Fragen, etwa: Wie kommen Sie mit der Teuerung zurecht oder wie sehen Sie künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz? Eva Sassmann, Leiterin der ORF-Markt- und Medienforschung.
Es dauert 5 bis 10 Minuten. Wir haben 34 Fragen. Der Fragebogen ist natürlich anonym. Jede Meinung zählt. Je mehr Meinungen wir bekommen, desto vielfältiger werden die Ergebnisse.
Bis 15. Juli auf orffragt.at. Ende Juli diskutieren wir die Ergebnisse dann in ORF 2 und Sie finden sie natürlich auch online. Aber nicht nur das Zusammenleben von Menschen wirft Fragen auf, sondern auch unser Verhältnis zu jenen Lebewesen, mit denen wir diesen Planeten teilen.
Radiokolleg.
Wer Glück hat, trifft ein Tier, das mit einem sprechen will. Mit diesem Satz beginnt die holländische Philosophin und Autorin Eva Meyer ihr Buch »Die Sprachen der Tiere«. Neben der Menopause und Fußball und Musik denken wir am Beginn dieser Sendung über das Verhältnis Tier und Mensch nach. Und da gibt es vieles zu besprechen. Denn die Vorstellung, dass wir Menschen mit den Tieren ins Gespräch kommen, ihre Sprachen verstehen, bewegt sich seit langem in der Fantasie der Menschen. Diese Gabe à la Dr. Doolittle besitzen wir beim Radiokolleg leider nicht, aber wir können zumindest berichten, was frühere Kulturen oder die aktuelle Wissenschaft über das Sprachvermögen, das Bewusstsein und die Leidensfähigkeit der Tiere zu sagen haben. Richard Brehm über neue Denkansätze im Verhältnis Tier und Mensch.
Töte die Tiere nicht, töte die Tiere nicht, die Tiere, die sind frei.
Don't kill the animals. Ein Protestsong. Geschrieben und gesungen von Nina Hagen und Lynn Lovitch. Der Song wurde 1987 veröffentlicht und war Teil eines Benefizalbums, mit der eine Tierschutzorganisation unterstützt und der Tierschutzgedanke popularisiert werden sollte. Das Benefizalbum trug den Titel Animal Liberation, Tierbefreiung. Die Wahl dieses Titels erfolgte nicht zufällig, sondern war vielmehr eine direkte Bezugnahme auf ein Mitte der 1970er Jahre erschienenes Buch des Philosophen Peter Singer, das als zentraler Impuls für die moderne Tierrechtsbewegung gilt. Im Vorwort zu seinem Buch schrieb Singer damals:
Dieses Buch handelt nicht von Haustieren. Es ist wahrscheinlich keine angenehme Lektüre für Leute, die glauben, dass Tierliebe nicht mehr bedeutet, als eine Katze zu streicheln oder die Vögel im Garten zu füttern. Dieses Buch richtet sich vielmehr an Leute, denen daran liegt, dass Unterdrückung und Ausbeutung beendet werden, wo immer sie vorkommen, und die einsehen, dass das grundlegende moralische Prinzip der gleichen Berücksichtigung von Interessen nicht willkürlich auf die Mitglieder unserer eigenen Spezies beschränkt werden kann.
Peter Singers Buch erschien Mitte der 1970er Jahre in einem geistigen und gesellschaftlichen Klima der Emanzipation und Befreiung. Es war die Zeit der sich formierenden Frauenbewegung und der Befreiung der Kinder von autoritären und gewalttätigen Erziehungsmethoden. Aber auch Umwelt- und Tierschutz rückten damals stärker ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit. Oder genau gesagt, sie rückten wieder ins Bewusstsein. Denn viele dieser Anliegen und Ideen waren nicht neu. Der Vegetarismus etwa war bereits eines der Kennzeichen der Lebensreformbewegung im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Der Schweizer Philosoph Markus Wild macht diesbezüglich noch viel längere Traditionslinien aus. Zu diesen zählt er auch den englischen Dichter Percy Shelley, der im frühen 19. Jahrhundert nicht nur einer der führenden Köpfe der Romantik, sondern auch ein leidenschaftlicher Anhänger der Aufklärung und ihrer Prinzipien war.
Shelley war Vegetarier und was er zu den Prinzipien sozusagen hinzugefügt hat, ist etwas, was man komplexe Sensibilität nennen könnte. Shelley war nicht einfach Vegetarier, weil ihm die Tiere leid getan hätten, das war schon auch ein Grund, aber Shelley hat als erster verstanden, dass unser Umgang mit Nahrungsmitteln auch oft Ausdruck von Ungerechtigkeiten ist. Also Shelley hat sich zum Beispiel für Gewürze interessiert, weil Gewürze Teil von Kolonialhandel sind. Und er hat sich für Tiere interessiert, weil wir Tiere in Wissenschaft und in kolonialen Unternehmungen mit einbeziehen.
Der Vegetarismus als religiös begründetes Verbot, andere beseelte Lebewesen zu töten und zu verspeisen, ist uralt. Er findet sich nicht nur in Hinduismus und Buddhismus, sondern fand sich etwa auch schon bei den Pythagoreern, einer in der Antike sehr bedeutenden, vom berühmten Philosophen und Mathematiker Pythagoras begründeten Denkschule und Lebensphilosophie.
Das ist natürlich auch eine Form von Kritik, die sich in diesem Vegetarismus manifestiert, denn eins der wichtigen Rituale der Kulturen der alten Welt ist das gemeinsame Essen von Fleisch, das heißt das Tieropfer.
Der Wiener Kulturwissenschaftler Thomas Machow. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der langen und wechselvollen Kulturgeschichte des Mensch-Tier-Verhältnisses. Auch mit den Pythagoreern und der Lebenswelt der Antike, der sie entstammten.
Man muss sich vorstellen, das sind agrarische Kulturen. In diesen agrarischen Kulturen gibt es ganz viele Arten der Kohabitation von Menschen und Tieren. Das hat auch was mit der Domestikation, der Zähmungs- und Dressurgeschichte von Tieren zu tun. Man isst sie daher nur selten, denn man braucht sie für viele andere Zwecke. Man braucht die Ochsen, um den Pflug zu ziehen, man braucht die Pferde, um zu reiten, man braucht die Schafe und die Ziegen für Milch und Wolle. Es gibt also viele Zusatzzwecke. Ein Tier zu essen ist von daher sozusagen der Ausnahmefall und daher Gelegenheit für ein kultisches Festmahl. Das aber steht dann im Zentrum dieser Kulturen. Das heißt, wenn in dieser Kultur jetzt Philosophen auftreten, die den Vegetarismus propagieren, sagen wir mal in einer Spannweite von Pythagoras und seiner Faszination für die Bohnen bis zu Plutarch, dann wesentlich später. Also in dieser Spannweite sind das trotzdem Außenseiter. Denn das Zentrum der Kultur besetzt in gewisser Hinsicht nach wie vor das kultische Opfermahl, der gemeinsame Fleischverzehr.
Auf dem Lande!
Weidmanns Heil, ein Lied der deutschen Brachialrocker Rammstein, in dem die Jagd besungen wird. Das Auflauern, Jagen, Töten ist etwas, das Mensch und Tier seit ewigen Zeiten fast symbiotisch miteinander verbindet. Wenn auch nicht immer so, wie wir uns das gemeinhin vorstellen, meint Thomas Machow.
Der Mensch war weit eher und über große Zeiträume seiner Geschichte Beutetier als erfolgreicher Jäger. Das haben die Archäologen später ein bisschen verklärt. Die wollten dann gern so ein bisschen den Menschen als den großen Jäger in den Vordergrund stellen. Aber vermutlich war das ganz anders. Vermutlich hat sich sogar die Kohabitation mit Wildhunden und Wölfen im Zuge sozusagen dieser Unterlegenheit ergeben. Man hat sozusagen den Status des Aasfressers mit den Wölfen geteilt. Und war nicht so sehr der große aktive Jäger.
Thomas Machows großes Thema ist die lange Entwicklung von der Kohabitation, also dem Miteinander, Nebeneinander, Gegeneinander von Tier und Mensch in gemeinsam bewohnten Gebieten, hin zur Domestikation, die für Machow oft gar nicht so sehr geplant ablief, sondern sich einfach ergab, weil sie beiden Spezies Nutzen brachte.
Nehmen wir mal ein Beispiel, es geht also um Wildrinder und Stiere. Erstens hat man natürlich gewusst, relativ früh, wie man die Fortpflanzung der Tiere organisiert und vor allem, dass man nicht so viel männliche Tiere braucht wie weibliche Tiere. Daher gibt es ein Ungleichgewicht, daher hat man eher, und das ist symptomatisch, beim Tieropfer die Stiere geschlachtet als die Kühe, die eben vielerlei anderen Nutzen noch hatten. Vor allem natürlich die Geburt neuer Tiere. Das war schon klar, dass die unverzichtbar sind und dass man eigentlich nicht viel mehr als ein paar Stiere braucht, um auch eine große Herde von Kühen zur Fortpflanzung zu bringen. Daher die große Bedeutung, die das Stieropfer schon im alten Ägypten hat. Und von daher gesehen ergeben sich Domestikationseffekte, die gar nicht geplant waren. Das Aussortieren von Tieren, mit denen man schlecht zurechtkam, die besonders wild, besonders herrisch, besonders gut aufgelegt waren für eine Konkurrenz mit dem Tierhalter, führten dann dazu, dass man diese Tiere natürlich bevorzugt geopfert oder getötet hat. Das hat Domestikationseffekte. Irgendwann sortiert man auch so quasi raus, was besonders widerspenstig, besonders wild, besonders unangepasst ist. Aber das hat niemand geplant.
In der langen, gemeinsamen Geschichte von Tieren und Menschen gibt es zwei große Wendepunkte. Zum einen die neolithische oder agrarische Revolution, also das Sesshaftwerden des Menschen, seine Verwandlung vom Jäger und Sammler zum Ackerbauern und Tierhalter. Der zweite große Wendepunkt ist dann die industrielle Revolution im 18. und 19. Jahrhundert.
Und ab diesem Zeitpunkt gibt es auch sehr viele Züchtungsversuche. Und ab dem Zeitpunkt vermehren sich auch die Arten und Gattungen der Hunde oder auch der Schweine oder andere Tiere, die man halten will, zunehmend dann ab der industriellen Revolution zum Verzehr und weniger noch, um mit ihnen bestimmte Arbeitsleistungen gemeinsam zu verrichten.
Vor allem die Pferde gehören zu den Arbeitstieren, die seit Ewigkeiten das Alltagsleben in Stadt und Land geprägt hatten und die durch die industrielle Revolution und die damit verbundene Mechanisierung nach und nach verdrängt werden. Andererseits,
was neu dann auftaucht, sind die Heimtiere, die so eine Art von familiäre Begleiterinnen und Begleiter werden, die keine Arbeit mit uns teilen, sondern Lebensalltag, die eher für psychische Bedürfnisse zuständig sind, sozusagen Ersatzkinder, Ersatzpartner sein können, mit denen man befreundet ist und die man liebt, schätzt, individualisiert, mit eigenen Namen auszeichnet und so weiter und so fort.
Seht den Däumeling!
Wo?
Wer hat das getan?
Wer hat das getan?
Das Wichtelmännchen!
Endlich habe ich auf diesen Augenblick gewartet!
Der Gänsehirte Nils!
Ein Ausschnitt aus der Zeichentrickserie Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Basierend auf dem gleichnamigen Kinder- und Naturbuchklassiker von Selma Lagerlöf aus dem Jahr 1906. Es ist eine Schlüsselszene in Buch- wie Zeichentrickserie. Der kleine Nils, der auf dem elterlichen Gehöft gerne die Tiere sekiert, wird von einem Wichtelmännchen in einen Däumling verwandelt. Plötzlich kleiner an Gestalt als die Tiere, erhält er Zugang zu ihrer Welt und versteht plötzlich auch ihre Sprache.
Wir wissen, dass es Vögel gibt, die sowas wie Worte entwickeln, so etwas wie Worte bauen. Und ein Wort ist eine tolle Geschichte, weil wenn ich zwei Laute zusammenziehe, wird das, was ich dort kreiere, viel eindeutiger, kann nicht so leicht missverstanden werden. Und natürlich kann ich dadurch auch ein viel größeres Vokabular zusammensetzen.
Carsten Brensing ist Verhaltensforscher und Meeresbiologe und Autor sehr erfolgreicher Sachbücher, in denen er sich mit dem Denkvermögen, dem Sozialverhalten und dem Gefühlsleben der Tiere beschäftigt. Und auch mit dem Forschungsstand zu ihrer Sprachfähigkeit.
Dann hat man festgestellt, dass Meisen eine Grammatik in ihrer Kommunikation verwenden. Und selbst Redewendungen werden beobachtet. Und mit solchen Dingen kommt die aktuelle Forschung, oder mit solchen Dingen konnte die aktuelle Forschung nur hervorkommen, weil sich die Methodik und die Technologie geändert hat. Wir können die einzelnen Tiere viel besser beobachten. Die Analyse der Sprachäußerung, da hilft uns künstliche Intelligenz. Wir können das viel differenzierter machen als noch vor 2-3 Jahren. Und diese Technologie hilft uns tatsächlich, Tiere besser zu verstehen und unser Bild zu verfeinern.
Könnten weitere Fortschritte in Forschung und künstlicher Intelligenz eines Tages sogar eine direkte sprachliche Verständigung zwischen Mensch und Tier möglich machen? Und damit jeder Mann und jede Frau zu einem Nils Holgersson oder Dr. Doolittle?
Die ehrliche Antwort, ich weiß es nicht. Ne? Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin tatsächlich nicht gänzlich pessimistisch. Es gibt durchaus Hinweise darauf, dass das funktionieren könnte. Also mit gefangenen Tieren, mit Schimpansen und Bonobos hat man recht erfolgreich sowas wie eine kleine Kommunikation gemacht. Mit Delfinen ist es auch gelungen. Und die beeindruckendste Forschung, die wurde von einer Frau Pepper Burke durchgeführt in New York. Die hat mit einem Graupapagei gearbeitet. Und von ihr ist auch wirklich sehr gut dokumentiert, sind wirklich kleine Dialoge, kleine Gespräche. Und seither wissen wir, dass solche kleinen, einfachen Sachen funktionieren. Ob und mit welchen anderen Tieren das noch geht, ich weiß es nicht, aber wir müssen uns daran orientieren und gucken, welche Tiere haben die Möglichkeit, welches Vokabular aufzubauen.
Es könnte auch sein, dass wir Menschen die Sprachen der Tiere nie ganz erlernen werden, weil die Sprache der Menschen zu sehr auf Abstraktion, kultureller Kumulation und ständiger Ausdifferenzierung beruht und Tiere uns dabei einfach nicht folgen können. Möglich ist allerdings auch, dass zukünftige Forschungen ergeben, dass die Kommunikationsfähigkeiten der Tiere die der Menschen in bestimmten Bereichen sogar übersteigen. Carsten Brensing.
Ob es da noch Fähigkeiten gibt, die darüber hinausgehen, ja, wir wissen es natürlich nicht. Wir können ja nur das beurteilen, was wir kennen. Und bei Delfinen beispielsweise gibt es eine Forscherin, die sagt, wenn man sich ihre Gehirnstruktur ansieht, dann hat man den Eindruck, dass es möglicherweise sein könnte, dass die über Emotionen viel besser nachdenken können, weil Delfine gehören auch mit zu den Tieren, die über sich selbst nachdenken können. Und aber die Gehirnareale, die für Emotionen verantwortlich sind, die sind viel weiter mit dem Gehirn verschaltet als bei uns. Sodass man sich darüber Gedanken machen könnte, dass die vielleicht sogar also emotional viel, ja, viel klüger, weiser sind. Keine Ahnung. Also das ist für mich schon ein Stückchen weit Spekulation. Das können wir nicht sagen. Aber wir können tatsächlich so viele Analogien ziehen, dass zumindest ich der Meinung bin, dass es auf einer individuellen Ebene immer schwerer wird, zwischen Tieren und Menschen zu unterscheiden.
Unser Verständnis und Bild von Tieren ist stark vom französischen Naturwissenschaftler und Philosophen Descartes geprägt, der in den Tieren mehr oder weniger Maschinen sah, getrieben von Reizreaktionsmustern und ihren vorprogrammierten Instinkten. Eine Sicht der Tiere, die durch die heutige Wissenschaft nicht mehr gestützt wird.
Die Wissenschaft hat Jahrzehnte nach einem Instinkt gesucht, aber ihn nicht gefunden. Es gibt keinen Instinkt. Stattdessen gibt es Steuermechanismen und diese Steuermechanismen, die sind bei Tieren, bei Menschen völlig identisch. Das ist Denken und Fühlen. So, und wenn man sich dann ansieht, wie wird gedacht, was wird gedacht, wie wird gefühlt, dann stellt man ganz schnell fest, dass viele Gefühle 1:1 übertragbar sind und bei den kognitiven Fähigkeiten, wenn man bei den Denkleistungen ist, da kann man es auch einfach machen und kann sagen, wenn ein Tier einen Test auf logisches Denken besteht, und viele Tiere tun das, dann können die auch logisch denken. Und es wäre völlig unlogisch zu denken, dass deren logisch Denken irgendwie anderes logisches Denken ist als bei uns. Also Tiere und Menschen sind in den vergangenen Jahren viel, viel enger zusammengewachsen, auch wenn man sich der Frage Intelligenz und Kognition annähert.
Braucht es, um Menschen und Tiere als gleichwertig zu erachten, immer erst auch eine erwiesene Gleichartigkeit, etwa in Bereichen wie Kognition und Intelligenz? Der englische Philosoph und Sozialreformer Jeremy Bentham hat das bereits Anfang des 19. Jahrhunderts in Frage gestellt. Er schrieb damals:
Ist es die Fähigkeit zu denken oder vielleicht die Fähigkeit zu reden? Aber ein ausgewachsenes Pferd oder ein Hund sind unvergleichlich vernünftigere sowie mitteilsamere Tiere als ein einen Tag, eine Woche oder gar einen Monat alter Säugling. Aber angenommen, dies wäre nicht so, was würde das ausmachen? Die Frage ist nicht, können sie denken oder können sie reden, sondern können sie leiden?
Daraus und aus dem aktuellen Forschungsstand über das Bewusstsein, die Intelligenz und das Schmerzempfinden bei Tieren ergeben sich ethische Folgerungen.
Also einige Forscher sagen ja, dass Schweine durchaus auf dem Niveau von 3- bis 4-jährigen Kindern sind, kognitiv gesehen. Ja. Das ist schon beachtlich. Und da muss man sich vorstellen, ich habe selber 2 6-jährige und kann mich noch sehr gut an die Zeit erinnern, als die 3 oder 4 waren. Also mein Mitgefühl hätte mich auseinandergerissen, wenn denen auch nur ein leises Fünkelchen von Schmerzen und von Unbehagen bereitet worden wäre. Und so denken eigentlich alle Eltern, ja, weil man kann sich das sehr, sehr gut vorstellen. So, und was machen wir jetzt damit? Weil da gibt es eine Differenz zwischen dem, wie wir unsere Kinder behandeln und dem, wie wir Schweine behandeln.
Dieses Ausblenden des Tierleids ist kulturell erlernt und gesellschaftlich akzeptiert. Auch wenn sich diesbezüglich gerade in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten doch eine höhere Sensibilität und ein anderes Bewusstsein herausgebildet hat. Allerdings hinken die bestehenden Gesetze und Ausführungsbestimmungen diesem Bewusstseinswandel hinterher. Für Carsten Brensing atmen unsere Gesetze noch zu sehr den Geist einer anderen Epoche und einer überholten verhaltensbiologischen Lehre in Gestalt des Behaviorismus, der Tiere zumeist als Reizreaktionsmaschinen sieht.
Und der Behaviorismus hat gesagt, wir können ja nicht in die Köpfe von Tieren reingucken, wir können nur angucken, was geht in die Köpfe rein und was kommt für ein Verhalten raus. Das in der Mitte interessiert uns gar nicht so. Und heute ist es so, dass wir natürlich in die Köpfe reingucken können. Wir haben bildgebende Verfahren, wir können live beim Denken zugucken, wir können Hormone analysieren, wir können Nerven ableiten und wir haben ein viel besseres Bild. Aber das Problem ist, dass dieses behavioristische Weltbild, mit dem ich selbst an der Uni noch ausgebildet worden bin, ja, das ist jetzt gerade mal 20 Jahre her, das ist immer noch in den Köpfen drin und es steckt auch in unseren Gesetzen.
Aber auch dort, wo Gesetze schon im wahrsten Sinne des Wortes tiergerechter gestaltet sind, sieht Brensing noch Probleme.
Wir haben zwar tolle Schutzgesetze im Naturschutz und im Tierschutz, aber sie werden nicht umgesetzt. Und die einzige Möglichkeit, die umzusetzen, ist tatsächlich, wenn man eine sogenannte tierliche Person einführt. Also eine juristische Person, so wie es eine natürliche Person uns Menschen gibt, sollte es eben auch, genauso wie es für Firmen eine juristische Person gibt, sollte es auch eine tierliche Person geben. Und jeder Anwalt könnte sich jedes Tier oder jede Tierart nehmen und könnte entsprechend den Bedürfnissen dieser Tierarten dann eben auch Rechte durchsetzen, die den Tieren ja heute schon zustehen. Es wird nur nicht umgesetzt.
Ist von derartigen Persönlichkeitsrechten für Tiere die Rede, dann sind damit meist nicht alle Tiere gemeint, sondern primär die Primaten. Das heißt, eine Vielzahl an Affenarten, allen voran diejenigen, die uns am ähnlichsten sind, die Menschenaffen. Gorillas, Orangutans und Schimpansen. Dem Schweizer Philosophen Markus Wild geht das nicht weit genug. Er würde Persönlichkeitsrechte grundsätzlich allen Wirbeltieren zusprechen.
Wenn man sich die naturwissenschaftliche Forschung anschaut, dann ist, glaube ich, ziemlich stabiler Konsens, dass Wirbeltiere sind wirklich in der Lage, Empfindungen zu haben, die wir als Schmerz, Lust, Angst und Freude bezeichnen. Und wenn wir den Bereich der Wirbeltiere verlassen und dann bei Insekten sind oder Weichtieren, da wird das schwieriger. Ja, da gibt es ein paar Spezialfälle wie den Oktopus oder die Biene. Aber da sind wir sozusagen im Bereich der empfindungsfähigen Wesen. Und da ist es für mich ganz wichtig zu sagen, was wir einem empfindungsfähigen Wesen antun, das macht einen Unterschied für sein subjektives Wohlbefinden. So, und deshalb sind wir im Bereich wirklich von Wesen, bei denen es moralisch drauf ankommt.
Welchen Umfang diese Persönlichkeitsrechte genau haben sollen, auch das wird kontrovers diskutiert. Tieren einfach auch Menschenrechte zu verleihen, würde wohl übers Ziel hinausschießen. Der Wiener Biologe Peter Iwaniewicz meint dazu:
Es gibt, glaube ich, ungefähr 50 Menschenrechte, von der freien Meinungsäußerung über Reisemöglichkeiten bis zur Teilnahme am kulturellen Leben. Natürlich sind nicht all diese Menschenrechte auch für einen Menschenaffen, einen Schimpansen sinnvoll, aber zumindest diese Grundrechte wie Leben, Freiheit und Unversehrtheit, körperliche, sollte man ihnen zugestehen.
Was allerdings auch in Zukunft bleiben wird, dass wir manche Tiere schätzen, lieben, bewundern und gegen andere Aversionen hegen, uns vor ihnen ekeln oder fürchten. Und das nicht immer auch rational nachvollziehbar. Es gibt hier offenbar eine Hierarchie der Sympathie, die keine Gesetzgebung beeinflussen oder gar regeln kann.
Ich habe bei Diskussionsrunden, oft bin ich auf ein sehr interessiertes, gebildetes Publikum gestoßen, wo man allgemeine Themen des Naturschutzes, der Biodiversität gut diskutieren konnte, auf volle Zustimmung gestoßen ist und wehe, man hat dann das Thema Nacktschnecken, Maulwurf oder Buchsbaumzünsler angesprochen und da waren selbst diese Leute dafür, dass das Tiere sind, die absolut ausgerottet gehören. Und das zeigt ein bisschen die Ambivalenz unseres Zugangs und unseres Umgangs, der zwischen Zuneigung, Verzärtelung und sinnlosem Hass oft hin und her pendelt.
Was tust du? Was fühlst du? Was bist du? Doch nur ein Tier. Was tust du? Was fühlst du?
Noch einmal die deutsche Band Rammstein mit dem Lied Tier am Ende dieser Folge über das Verhältnis von Mensch und Tier. Eine Sendung von Richard Brehm. Morgen im dritten Teil wird es dann um politische Tiere gehen. Von der schweinischen Menge über totalitäre Termitenstaaten bis zur Bienendemokratie. Vorher richten wir den Blick jedoch auf ein